Paulus schreibt den Ephesern, dass er für sie betet. In Epheser 1 betet Paulus, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihm zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Ihr Lieben, ich glaube, dass eine der dringendsten und zugleich quälendsten Fragen des Menschen überhaupt ist: Wer bin ich eigentlich? An dieser Frage scheitern Lebensläufe. Und wahrscheinlich könnt ihr das, jeder von uns kann das aus eigener Erfahrung sagen, wie man strampelt und ackert und tut, um seine Identität zu finden. Und das ist leider oft gar nicht so ein großer Unterschied. Ist gar nicht so ein großer Unterschied, ob die Menschen Jesus schon kennen, ob sie mit ihm schon unterwegs sind oder nicht. Ich möchte euch bitten, diesen Gedanken, wer bin ich eigentlich, so bei dem, was uns die nächste halbe Stunde beschäftigt, mal so auf Standby zu haben. Wer bin denn ich? Und da haben wir ein super Stichwort in diesen Tagen. Morgen ist Reformationstag. Ein toller Anlass. Reformation, Erneuerung, Wiederformierung zu feiern. Und zwar wirklich noch schon hier mal vorab, ja, ausdrücklich nicht gegen irgendetwas, sondern ausdrücklich dafür, dass sich etwas Neues entwickelt. Reformation. Und ich bin vor 2 Wochen mit Tillmann auf einer ganz extrem inspirierenden Konferenz in Stuttgart gewesen, in einer Bewegung, die ganz neu im Entstehen ist, die schon seit Jahren vorbereitet worden ist, aber jetzt ganz neu sichtbar wird. Die Bewegung nennt sich die Stadtreformer. Ihr könnt das ja mal googeln. Also nur mal so für euch zum Protokoll. Ich bin Teil dieser Bewegung, weil mich alles, was dahinter steht, total fasziniert. Es geht darum, dass Reich Gottes gebaut wird. Und zwar im umfassendsten und tiefgründigsten Verständnis, die Stadtreformer. Es geht um das Königreich Gottes. Und ich glaube, dass hier ganz viele von uns in den Reihen sitzen, die schon ganz alte Hasen sind. Wir dachten, ja, habe ich schon gehört, Königreich Gottes, ja, Reich Gottes habe ich auch schon mal gehört. Macht mal Herz und Sinn ganz weit auf. Also wir beide sind auch ganz neu ins Staunen gekommen. Da hat sich nämlich manchmal über die Jahre sowas eingeschlichen, was verzerrt und verzieht und dämpft und irgendwo ins falsche Licht rückt. Nein, ihr Lieben, es geht um die Königsherrschaft Jesu Christi. Es geht um einen ganz großen Heilsplan, in den übrigens von der Absicht her alle Menschen einbezogen sind. Alle. Der Gott, der jeden Menschen geschaffen hat, macht seine Geschichte mit der gesamten Menschheit. Die Missio Dei, sagt man dazu, die Missio Dei, der Heilsplan Gottes. Es geht darum, dass alles, wirklich alles, was das Leben der gesamten Schöpfung angeht, von den Heilsabsichten Gottes durchdrungen werden soll. Das war von jeher sein Plan im Paradies. Und er hat diesen Plan nie aufgegeben. Und diese Heilsabsichten Gottes, die alles durchdringen, sind nicht irgendwie ein Versprechen für eine neue Welt, die goldene Stadt, irgendwas, was in ferner Zukunft kommt, was ich schon mal habe und mich daran freuen darf, aber wo ich einfach noch Geduld haben muss, bis es sich denn endlich entwickelt. Diese Heilsabsichten sind für jetzt und hier. In der Vollendung, ganz klar, selbstverständlich, das sagt uns die Bibel, in der Ewigkeit, aber schon jetzt und hier. Wenn wir so beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, beten wir, vielleicht manche formelmäßig, wie im Himmel, so auf Erden, wie im Himmel, so auf Erden, wie im Himmel. Moment, wie im Himmel, so auf Erden, wie im Himmel, so auf Erden. Und Jesus selbst sagt seinen Jüngern, dass sie so beten sollen. Mit seiner Person vor gut 2000 Jahren ist so ein Stück Himmel zum Anfassen für eine ganz winzig kleine Region am äußersten Ende des Mittelmeers schon greifbar gewesen. Sehr ungewöhnlich. Die Leute hätten das gern anders gehabt. Ja, die hätten das gern anders zum Greifen gehabt. Dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Gott und Mensch nach Gottes Plan arbeiten zusammen. So eng wie möglich. Also wenn es nach Gott geht, so eng wie möglich. Das heißt, göttliche Wahrheiten, Impulse müssen die Lebenswelt durchdringen und so authentisch wie möglich sein. Sie müssen und sollen nach Gottes Plan und Absicht, und das ist nicht ein kognitiver Plan, das ist nicht hier oben im Kopf entschieden, das ist einfach strategisch gut, so am Schachbrett, wenn die Leute alle zu mir gehören und dann daraufhin meine Absichten geschehen, sondern Gottes Herz brennt für diese Absicht, ihr Lieben. Ich glaube, wir haben überhaupt keine Vorstellung davon, wie sehr Gottes Herz dafür brennt, diese Schöpfung wieder in ihre ursprüngliche Absicht zu bringen und vor allem seine geschaffenen Kinder in diese Absicht zu bringen. Wer von euch Eltern ist, Mutter oder Vater, kann sich annähernd vorstellen, was es bedeuten würde, eines deiner Kinder für den Rest der Welt einfach mal so dahin zu geben. Da ticken wir sofort, so der Vergleich, habe ich etwa mein Kind nicht so lieb wie den Rest der Menschheit? Das ist so unser Horizont. Nein, so kann es bei Gott nicht gewesen sein. Aber wir können uns ein ganz klein bisschen ansatzweise vorstellen, was es für ihn bedeutet hat, wie er mit seinem ganzen Herzen hinter diesem Plan steht, den er auf jeden Fall umsetzen will. Die Schlüsselgedanken für diesen Plan, jetzt mal auf unsere Ebene und auf unseren Anteil runtergeholt, die Schlüsselgedanken, es gibt zwei wichtige, noch viele andere, aber zwei wichtige. Die Schlüsselgedanken im Geschehen sind die frohe Botschaft, das Evangelium, wie wir das nennen. Evangelium übrigens heißt, wörtlich übersetzt, frohe Botschaft. Das heißt, da muss sich was ausbreiten. Da muss was verbreitet werden, wie auch immer, mit Wort und Tat. Und der zweite Schlüsselgedanke ist die Grundsubstanz, also so die Beschaffenheit, die Grundsubstanz der, sagen wir, Mitarbeiter oder derjenigen, die von Gott berufen sind, Reich Gottes zu verbreiten. Die Grundsubstanz. Und da sind wir wieder bei diesem Begriff von ganz am Anfang. Die Grundsubstanz eines Wesens, eines Menschen ist seine Identität. Mit was bist du identisch? Identisch. Also wenn wir irgendeine Sache haben, meinetwegen jetzt dieses Gerät hier oder dieses Mikrofon, und ich hätte dasselbe, wirklich dasselbe nochmal in meiner rechten Hand, würden wir sagen, okay, die beiden Mikros sind absolut identisch. Sie selbst. Identität ist ein absolut ausschließliches Wort. Ist nicht, naja, so ein bisschen ähnlich. Naja, so, ach ja, Ähnlichkeit kann ich erkennen. Könnte sein, dass da was passt. Identisch. Identisch. Und ich behaupte, dass die Identität eines Menschen der Lebensmotor ist, den er hat. Der kann in ganz tragische Dinge führen, wenn eine Identität in die Irre führt. Der kann ins Leben führen, wenn die Identität eine göttliche Identität ist. Und die tragischen Fälle, dass Menschen auf der Suche sind, händeringend nach irgendeiner Identität, mit was bin ich denn identisch, macht jede Menge Chaos im Leben. Man identifiziert sich mal hier und mal da, immer so bruchstückweise. Ich möchte uns alle, und auch wir beide, sind da nochmal ganz neu herausgefordert und auf einen neuen Grund gestellt worden, wirklich mit in diesen großen Zusammenhang nochmal nehmen. Es geht, wie gesagt, um das Königreich Gottes. Es geht darum, dass Christus, nachdem er auf der Erde war, starb, den Tod besiegte, die Sünde auf sich nahm, wieder auferstand und als König, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, zur Rechten Gottes sitzt, erhöht ist. Darum geht es. Das ist eine Realität. Christus, der König, der in unsichtbaren Welten zur Rechten des Vaters sitzt und regiert. So sagt uns die Bibel das und wir glauben das. Übrigens ist diese Realität völlig unabhängig davon, ob ich die glaube oder nicht. Das ist eine Realität. Manche Menschen neigen dazu zu sagen, ja, für die, die es glauben, ist Jesus das Licht. Für die, die es glauben, ist er das Brot. Für die, die es glauben, ist er der König. Njet. Jesus ist König in Ewigkeit. Er ist der lebendige, auferstandene Christus, ob du es glaubst oder nicht. Der zweite Part ist unserem Gott wahnsinnig wichtig. Das ist nämlich der große Zusammenhang im Königreich Gottes, in den auch die Kinder Gottes als Miterben Christi einbezogen sind. Die Kinder Gottes, ausdrücklich Kinder Gottes, gehe ich gleich nochmal drauf ein, die sind als Miterben Christi eingesetzt, so sagt uns die Bibel, das Miterben, hallo, wer so ein bisschen mal da schon mal drin gehangen hat, dass es irgendwas zu erben gab, es gibt meistens ein Haupterben und dann per Testament irgendwelche anderen Verteilungen auf andere Leute. Hier wird aber nicht dividiert, ja, hier wird nicht auseinandergenommen, es steht hier, wir sind Miterben Christi, diejenigen, die Kinder Gottes sind. Alles ist Realität, ein neues Testament ist gültig nach Gottes Plan und in diesen Worten, die wir auch schon etliche Male gehört haben, aber die du heute Morgen bitte nochmal ganz neu auf dein Herz wirken lassen kannst, es ist vollbracht, ist alles drin, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das sind übrigens tatsächlich nach der Überlieferung die allerletzten Worte, die Jesus sprach, bevor er sagte, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Es ist vollbracht. Nach dem Ringen in Gethsemane hat er die Kraft bekommen, diesen Weg wirklich bis zu Ende zu gehen. Und nur mal so, by the way, sicherlich das Schlimmste, das Allerschlimmste in dieser Situation für den Christus, der für die gesamte Menschheit ans Kreuz ging, war dieser Moment, in dem er für sich realisiert hat, es muss so sein, dass der Vater sein Gesicht von ihm abwendet und er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das muss der schrecklichste Moment gewesen sein. Für ihn nicht die Schmerzen, nicht der Spott, nicht der Hohn, nicht die Qual, das. Und es hat ja Gott sei Dank nicht lang gedauert. Er konnte dann am Ende sagen, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, aber es ist vollbracht. Ist die Message nicht nur für uns, sondern für die gesamte Menschheit. Ich möchte euch mal, und da bitte ich euch mal, die Folie einzublenden, die einzige Folie für heute, lasst die ruhig die ganze Zeit mal stehen, möchte euch mal hineinnehmen. Das sind jetzt so ein paar Basics, aber es tut uns, glaube ich, immer mal ganz gut, uns da nochmal dran zu erinnern, woher wir eigentlich kommen. Und es ist auch gut, es zu argumentieren gegenüber Menschen, die interessiert sind am Glauben. In Römer 5, Vers 12, ich habe mir mal erlaubt, den Römerbrief in dieser Reihenfolge ein bisschen anders zusammenzusetzen. Ja, vergebt mir das bitte, aber ich dachte, der Zusammenhang passt jetzt für uns heute Morgen. Römer 5, Vers 12 lesen wir vom Grundsatzgedanken her. Deshalb, wie durch einen Menschen, nämlich Adam, da spricht Paulus von Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Und bitte jetzt nicht mal so hören, ihr Bösen, du. Eine Tatsache. Durch einen Menschen, der nicht tat, was Gott von ihm wollte, ist die Sünde in die Welt und damit der Tod in die Welt gekommen, in unmittelbarer Erbfolge. In Römer 3, dann lesen wir, das noch sehr eindrücklich auf den Punkt gebracht, Vers 23 und 24, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Durch dieses Abfallen von Gott haben alle Menschen erblastig die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen eigentlich zugedacht hatte, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und weiter geht's in Römer 5, Vers 17. Wenn nun wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus? Vielleicht können wir uns das so vorstellen, bei Erschaffung der Welt und bei der Erschaffung des Menschen war der Mensch auf einem bestimmten Level gegenüber Gott. auf einem bestimmten Level. Nehmen wir an, hier auf diesem Level dieser Kanzel. Gott hatte das so geplant, dass der Mensch das Paradies bevölkert, dass er immer Gemeinschaft mit ihm hat. Da war der Mensch, hier war Gott, aber in ständiger, ungetrübter Gemeinschaft. Dann kam der Sündenfall, tiefer Absturz hier in dieses Tal. Also der Mensch, der eigentlich Gott vertrauen konnte, weil er ihn gut kannte, hat ihm aber nicht vertraut. Und der Mensch fiel fast in die Unendlichkeit. Durch Christus, durch das Opfer Christi, dadurch, dass Christus diese Brücke wieder geschlagen hat zu Gott hin, was immer von jeher Gottes Absicht war, ist der Mensch, und das lesen wir, werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, die durch Christus Jesus geschehen ist, nicht etwa auf dasselbe Niveau, auf dem Adam stand, sondern um ein noch viel höheres Niveau erhöht. Das lesen wir in Römer 5. Um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen. Das heißt, durch diesen Fall, der eine absolute Katastrophe war und immer noch ist, weil er sich noch immer in vielen Bereichen des Lebens auswirkt, entstand die Chance, auf ein noch viel höheres Niveau durch Christus erhoben zu sein. Und auch das ist eine Realität für die Menschen, die es wollen. Kurz zum Stichwort Kinder Gottes. Wir haben vorhin gesagt, Gott macht seine Geschichte mit der gesamten Menschheit. Das ist sein Plan. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, lesen wir in der Bibel. Er weiß aber leider, dass nicht alle Menschen sich auf diesen Plan einlassen werden. Die, die das tun, die Jesus glauben und ihm nachfolgen wollen, die werden nach der Bibel Kinder Gottes genannt. Da steht im Johannesevangelium, die ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Er wünscht sich das von jedem. Also wir können nochmal rekapitulieren, dass tatsächlich in einem Leben nach dem Sündenfall ohne Christus, ohne dass man Christus ergreift, der Mensch Christus ergreift, Schuld und Scham die ganze Menschheit unterdrücken. Schuld und Scham. Ich glaube, da findet sich jeder von uns wieder. Schuld und Scham versklavten uns bis dahin in einem Leben, das weit unter der eigentlichen Bestimmung war. Dürfen wir uns auch nochmal reinziehen. Weit unter der eigentlichen Bestimmung. Gott hat von Anfang an den Menschen so gedacht, dass er auch eine übernatürliche Dimension in seinem Leben hat und die auch auslebt von Anfang an. Und es kann keine bessere Nachricht geben als die, dass wir von diesem Leben komplett befreit worden sind. Diejenigen, die Christus ergreifen, sagen, ich glaube an dich und ich folge dir. Die Kinder Gottes haben diese beste Nachricht aller Zeiten ergreifen können und dürfen aber wirklich weiter in den Gedanken ganz komplett darin vorgehen und sagen, wir sind von diesem Leben, was immer wieder in diesen Kreislauf von Schuld und Scham zurückführt, sind Kinder Gottes komplett befreit worden. Die beste Nachricht aller Zeiten. Raus aus dem Teufelskreis von Schuld und Scham. Gerettet aus der Sklaverei, gerettet in die ursprüngliche Bestimmung hinein. Und das Beste ist, bitte, dass hier keiner auf irgendeinen elitären Gedanken kommt, ja, die Kinder Gottes, heiliger Tempel und so. Das Beste ist, dieser Plan und die Ausführung dieses Plans, diese Realität gilt für die gesamte Menschheit. Es muss für die Menschen um uns herum nicht nochmal irgendwas passieren, damit sie auch herausreißen lassen aus diesem Kreislauf der Ungnade, aus diesem Kreislauf von Schuld und Scham. Da kommen wir nachher noch drauf, wenn es um die Verbreitung dieser Botschaft geht. Dass man die Menschen darauf aufmerksam machen darf, dass für sie schon was bereit ist, was sie nur nehmen müssen, was nicht nochmal neu installiert werden muss für sie. Gerettet aus der Sklaverei. Und da möchte ich heute Morgen an unser Herz appellieren. Du darfst mal ganz kurz in dich reinspüren. Fühlst du dich gerettet aus der Sklaverei? Gerettet in die ursprüngliche Bestimmung hinein? Lass mich im Punkt auf den ich gleich noch ein bisschen näher eingehen will. Abgesehen von diesem Gefühl, ja, was immer mit der Wahrheit abgeglichen werden muss. Das griechische Wort Soteria, was da steht für Rettung, heißt eigentlich Wiederherstellung. Ihr merkt schon, wir haben nämlich alle das Problem, auch wir hatten das Problem, dass man seinen Fokus auf dem sündigen Leben hat, was man hinter sich hat, aber doch immer noch damit kämpft. Wir haben heute Morgen ein Lied gesungen. Reinige mich von dem, was mich noch von dir trennt. Nimm das weg, was mich noch von dir trennt, und reinige mich durch dein Blut. Wir haben diesen Fokus darauf, wie es in Römer 3 heißt, wir haben alle gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott uns zugedacht hatte. Und dann haben wir unseren Fokus auf der Sünde und sagen, das muss noch weg, das muss noch weg, das muss noch weg, das muss noch weg. Anstatt uns umzuwenden und zu sagen, wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und bitte ganz genau hinhören, das ist kein Freibrief dafür, dass ich mir leisten kann, was ich will im Leben mit Christus, was mir gerade so in den Kopf kommt. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass du möglicherweise so unterwegs bist, dass du in deinem Herzen immer diesen Fokus auf dem hast, was du nicht richtig machst. Und immer am Schleifen und am Fräsen und am Beschneiden bist. Übrigens, leider sind wir in Gemeinde manchmal so unterwegs. Wenn wir es an uns selber nicht sehen, dann auf jeden Fall am anderen. Und da wird gefräst und geschliffen, guck mal, das passt nicht zu Gott, das passt nicht zu Gott. Ja, ja, das ist so, so sind wir immer noch unterwegs. Dass manche Dinge nicht zu Gott passen. Und doch ist die Realität und die absolute Wahrheit, wenn du Christus ergriffen hast und in deinem Herzen glaubst, dass er dein Retter und Erlöser ist, dann bist du gerecht in Christus. Dann sieht Gott an dir nichts mehr, was zu ihm nicht passt. Aber denkst du jetzt, Mensch, ich mache doch noch dies und das und das und das passt doch nicht zu ihm. Ja, ja, weg damit, aber du darfst deinen Blick nicht darauf fixieren. Du darfst diese Realität nehmen, die für dich schon da ist. Du bist gerecht in Christus, wenn du Christus ergriffen hast, wenn du ihn ergriffen hast. Für die anderen, die das noch nicht getan haben, steht diese Wahrheit bereit. Die dürfen sie ergreifen. Und es ist nicht so, manche Leute formulieren das ja dann ganz vorsichtig. Sie sagen, ja, Gott sieht mich durch Jesus. Finde ich ganz schwierig. Einer unserer Töchter hat mal gesagt, oh Mann, da kann doch nicht wahr sein. Wie so nach dem Motto, ein Glück muss ich dich nicht angucken, da ist ja Jesus dazwischen. Als wenn Gott so denken würde. Ja? Das ist manchmal sehr fromm verpackt. Gott sieht dich durch Christus. Nein, er sieht dich, so wie du bist. Und er freut sich von ganzem Herzen an dir. Und seine Liebe wird dich dazu bringen, dass das, was noch nicht so in deinem Verhalten zu ihm passt, dass das noch weggeschliffen wird. Aber nicht dadurch, dass du ständig da drauf guckst. Versetzt in das Reich des Lichts, lesen wir im Kolosserbrief. Gerettet aus der Sklaverei, gerettet aus diesem Kreislauf von Schuld und Scham. Soteria, also die ursprüngliche Absicht Gottes, ist die Wiederherstellung. Erstens mal der gesamten Schöpfung, aber auch die Wiederherstellung deiner Person. Die Wiederherstellung, wie gesagt, nicht den Blick auf das gerichtet, was alles weggeschliffen werden muss, sondern auf das gerichtet, was werden soll, Realität werden soll, weil es in der himmlischen Dimension schon Realität ist. Die gesamte Menschheit ist einbezogen. Der Mensch bekommt seinen Anteil an der Herrlichkeit Gottes wieder durch Christus. Durch Christus. Und vielleicht ein bisschen neu für uns alle ist, das wird nicht erst geschehen, das ist bereits geschehen. Im Römerbrief kannst du lesen, im Römerbrief Kapitel 8, Dass Gott Menschen ausersehen hat, das heißt, er wusste im Voraus, wer sich auf ihn einlässt oder nicht. Nichts anderes heißt das. Das heißt nicht, du ja, du nicht, du ja, du nicht, sondern er weiß vorher, wer sich auf ihn einlässt. Dass er die, die sich auf ihn einlassen, berufen hat, dass er die gerecht gemacht hat. Paulus formuliert ausdrücklich, er hat gerecht gemacht, befindet für nicht schuldig und bereits verherrlicht. Bereits verherrlicht. Und wir denken, hä? Moment, ich doch nicht. Ja, irgendwann in der Ewigkeit sind wir alle in der Herrlichkeit. Nein, guck genau hin. Wenn du Christus angenommen hast und der Geist Gottes in deinem Herzen regiert, bist du verherrlicht. Dann hast du den Ruhm wieder, den du eigentlich haben solltest zu Anbeginn der Schöpfung. Die gesamte Menschheit ist in diese Realität einbezogen, jeder kann sich das zu eigen machen, durch den Glauben an Christus. Das ist das Evangelium. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, nicht kaputt, weiter kaputt gemacht werden, sondern für das Leben gewonnen sind, in Ewigkeit leben. Das heißt, wiederhergestellt werden. Und an diesem Punkt möchte ich uns alle heute Morgen nochmal packen. Eine gute Nachricht, eine wirklich gute Nachricht ist ja nur dann gut, wenn sie sich auch gut anfühlt. Und ich weiß ja nicht, wieso der ein oder andere von uns unterwegs ist mit dem Evangelium, von dem wir ja alle sagen, das ist die gute Botschaft, die gute Botschaft. Und Menschen, die das von dir hören, vielleicht, die sehen, oh, der arme Mensch, der knechtet sich so und er weiß, er darf dies nicht und darf das nicht und... So ist die Realität, oder? Oder? Könnt ihr mal nicken? So ist leider die Realität. Die gute Nachricht ist nur dann gut, wenn sie Menschen nützt. Jetzt stell dir mal vor, du kriegst einen Anruf von einer befreundeten Person und die befreundete Person sagt zu dir, pass mal auf, ich habe eine super Nachricht für dich. Ich habe für uns beide so ein ganz kleines, enges Häuschen gemietet, weil ich dachte, ist mal gut für dich, wenn du mal auf so ein bisschen Luxus verzichtest und wenn du mal so ganz spartanisch eingerichtet bist und ganz weit weg, so in Stadt muss ja auch nicht sein, irgendwo da. Ich dachte, ist gut für dich. So, ist das nicht eine tolle Nachricht? Wir beide ziehen da jetzt ein. Gute Nachricht ist nur dann gut, wenn sie Menschen nützt. Und genau an dieser Stelle müssen wir in uns reingucken. Ist das Evangelium, was du im Herzen hast und was du weitergeben möchtest, ist es dein Evangelium? Ist es dein Evangelium? War es für dich oder ist es noch immer für dich die beste Nachricht aller Zeiten? Hast du in dieser Botschaft, dass Christus kam, sein Leben ließ, die Sünde der Welt für dich und für dich auf sich nahm, wieder auferstand und für dich zum Leben durchbricht und brach und dir jetzt Lebensqualität gibt, hast du das so verinnerlicht, dass es für dich noch immer eine gute Botschaft ist? Dem darfst du mal ein bisschen nachspüren, jetzt und vielleicht in die nächste Zeit hinein. Ihr Lieben, wenn das Evangelium, dass Gott die gesamte Menschheit so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gab, um sie komplett wiederherzustellen. Wenn dieses Evangelium für dich keine gute Botschaft ist, dann warte so lange mit der Verbreitung, bis es für dich eine gute Botschaft ist. Viele Gemeinden, ihr Lieben, sind statt Ort der Heilung und Wiederherstellung zu sein. Ein Ort, an dem man sich als schuldig entblößt fühlt und sich für alles schämen muss, was man falsch macht. Eine traurige Wahrheit hat überhaupt nichts mit böser Absicht zu tun, überhaupt nichts mit böser Absicht, hat mit dem zu tun, wie die Menschen, die mit diesen geistlichen Wahrheiten umgehen, wie sie selbst drauf sind, wie sehr sie identifiziert sind mit der wirklichen Wahrheit. An solchen Stellen, wo das passiert, ist der Fokus der Menschen auf Adam, der Fokus auf dem Sünder. Wir neigen dazu, uns zu identifizieren mit Adam, Weil von dem stammen wir ja am Ende alle ab. Die gute Botschaft, nie wieder in den Kreislauf von Schuld und Scham. Die gute Botschaft nochmal neu, heute Morgen. Es ist vollbracht. Deine Identität, wenn du Christus ergriffen hast, darf nicht mehr in Adam sein. Wie gesagt, nochmal das Protokoll. Das heißt nicht, dass wir nie irgendwas falsch machen, das heißt es nicht. Aber ist dieses, was wir falsch machen, was noch nicht zu Gott passt, darf nicht unsere Identität bestimmen. Denn Christus hat uns da rausgeholt, die wir an ihn glauben. Ist das Evangelium deine gute Botschaft? Weißt du, dass du versetzt bist in das Reich des Lichts? Kannst du nachlesen im Kolosserbrief, Kapitel 1, 12 und 13. Versetzt in das Reich des Lichts. Das ist nicht irgendwann, hier nimmt das mal seinen Anfang und dann irgendwann in der goldenen Stadt wird das mal Licht versetzt in das Reich des Lichts. Noch ein bisschen kühner, im Epheser 2, Vers 6 lesen wir, wir sind diejenigen, die Christus schon ergriffen haben, die anderen kommen noch. Die sind an himmlischen Orten eingesetzt, auch nicht irgendwann, jetzt und hier an himmlischen Orten eingesetzt. Wir sind Miterben Christi, haben wir vorhin schon gehört, mit dem Heiligen Geist, der wird beschrieben als Unterpfand des Erbes, so nach dem Motto, wenn du es nicht glaubst, dann sag ich dir, der Geist Gottes hat dein Herz ergriffen, der regiert in dir und das ist sozusagen das Pfand, was du schon mal hast, damit du dich immer daran erinnerst, das ist dein Erbe. Du bist ausersehen, berufen, gerecht gemacht und bereits verherrlicht. Übrigens, das Wort verherrlichen, was da steht in dem Text, Römer 8, ist exakt dasselbe Wort, was gebraucht wird, als davon die Rede ist im Johannesevangelium, dass Jesus den Vater verherrlicht. Er spricht selbst davon, dass er mit seinem Leben den Vater verherrlicht. Das heißt, ihm den Ruhm und die Ehre und die Anerkennung gibt, die ihm zusteht. Es ist exakt dasselbe Wort, was Paulus hier schreibt. Die, die sich auf Christus einlassen, sind verherrlicht. In der geistlichen Realität, in der Realität. Das ist die Wahrheit. Eine neue Kreatur. 2. Korinther 5. Eine neue Kreatur. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Wir können uns das super vorstellen, diese ganzen Vergleiche, diese ganzen Bilder, wenn du die Metamorphose einer Raupe in einen Schmetterling betrachtest. Dasselbe Tier, was mal eine Weile eine Raupe war, sich dann verpuppen muss und ein Schmetterling wird. Der Schmetterling, der zerfleddert sich schon wahrscheinlich öfter nochmal die Flügel oder fliegt irgendwo in Dreck und muss den Dreck wieder abspülen, aber er wird nie wieder eine Raupe. Er ist ein Schmetterling. Identisch, im übertragenden Sinne, identisch mit Christus. Jeder Umgestaltungs- und Heiligungsprozess, so wie wir das dann verstehen, und auch in diesen Vokabeln wenden wir uns immer diesem Schwergewicht der Sünde zu. Wir denken, wir wissen, Heiligung ist notwendig. Ja, Heiligung ist notwendig. Aber nicht mit diesem Blick auf das, was früher mal an der gesamten Menschheit gehangen hat, sondern Heiligung ist ein Prozess mit dem Blick auf Christus. Und damit viel effektiver, ihr Lieben. Das ist nämlich auch in diesem Bild von dem Schlamm, in dem manche Leute stecken, möchte ich heute Morgen ermutigen, deinen inneren Blick auf die Wahrheit deines Lebens zu lenken. Du bist nicht mehr identisch mit Adam. Such den Schlüssel zu deiner Identität nicht mehr in dem, sondern such den Schlüssel zu deiner Identität in Christus selbst. Und so ist jeder Umgestaltungs- und Heiligungsprozess, der absolut notwendig ist, das sagt uns die Bibel, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen, absolut notwendig, lebensnotwendig, ist ein Hineinwachsen in die Identität. Ein mehr und mehr Wiederherstellen schon in diesem Leben. Warum macht Gott das? Weil er dich so lieb hat, wie er seinen Sohn liebt. Gott hat dieselbe Liebe zu dir wie zu seinem Sohn. Aber er hat auch dieselbe Liebe zu jedem anderen Menschen, der noch in der Gesellschaft rumläuft und ihn noch nicht kennt, wie zu seinem Sohn. Und Leute, der Widersacher Gottes hat super Land gewonnen, wenn er den Kindern Gottes einredet, naja, irgendwann, da seid ihr mal, kommt der mal ganz groß raus. Aber bis dahin geht ihr mal durch den Schlamm. Guckt mal, was so geht und was ihr so machen könnt. Es ist ja ein ganz besonderer Schlüssel darin, dass Gott ja nicht einfach so übernatürlich, das hat er bei Paulus gemacht, aber sonst nicht normalerweise das Evangelium so vom Himmel fallen lässt. Sondern er hat sich nun mal dafür entschieden, dass diejenigen, die schon Kinder Gottes sind, diese frohe Botschaft verbreiten sollen. Sein Königreich verkünden. Stell das richtig vor mit so einer Fanfare, ja, die Gesandten des Königs. Aber wie schrecklich, wenn dem Fanfarenbläser der Ton im Halse stecken bleibt, weil er denkt, boah, was verkündige ich denn eigentlich da? Dein Evangelium muss es sein. Deine Identität, wenn du Christus ergriffen hast, ist hundertprozentig in Christus. Um wie viel mehr, schreibt ja Paulus, werden die im Leben herrschen, in diesem Leben aus Fleisch und Blut herrschen, die von der Gnade Christi ergriffen sind und diese Realität fest verankert haben in sich. Von dieser wahrheitsgemäßen Identität geht alles aus, was in deinem Leben und mit deinem Leben passiert. Von dieser Identität aus kannst du eine ganz fantastische Beziehungsqualität zu Gott leben. Und du kannst aus diesem Kraftpaket, du mit deiner wahren Identität, aus diesem Kraftpaket gemeinsam mit Gott wirklich Königreich Gottes ausbreiten in Wort und Tat. Du kannst mitten unter den Menschen leben. Du bist einer, der mit dem Geist Gottes in dir, der mit der Identität in Christus gemeinsam mit dem Vater, der diesen Plan verfolgt, Leben gestaltet in deiner Lebenswelt. Nimm das heute Morgen neu mit. Du bist ein mit Christus identischer Lebensgestalter. Ich möchte euch bitten, oder uns alle, bitten, dass wir uns noch eine kurze Zeit nehmen. Ich möchte noch für euch beten, damit es wirklich nicht verloren geht, was ihr hoffentlich neu ergreifen könnt als Wahrheit. Noch einmal, es geht um die Königsherrschaft Gottes, deinen Platz da drin. Es geht um Wiederherstellung der ursprünglich nie verworfenen Absicht. Es geht darum, dass ein göttliches Universum im paradiesischen Einklang ist, was dann tatsächlich eines Tages in der Ewigkeit so sein wird. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen, realisiere und ergreife deine Identität in Christus. Dieser Christus, der Auferstandene, der als König regiert, der dir sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden und ich bin bei euch alle Tage, der ist deine Realität. Der erhebt dich wieder mit diesem Herrschafts-, mit dieser Herrschafts- und Herrlichkeitsdimension in das Leben. Und das darf von dir ausgehen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ich möchte dieses Gebet des Paulus nochmal beten. Es war offensichtlich schon damals nicht so ganz einfach. Sonst würde Paulus für die Epheser nicht beten, dass er um erleuchtete Augen des Herzens bittet. Und wenn du magst, darfst du deine Hand auf dein Herz legen, wenn du möchtest. Und ich gebe mal ganz kurz ein bisschen Zeit, dass wir nochmal in uns gehen. Und dann bete ich dieses Gebet des Paulus. Vater im Himmel, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du einen vollendeten Plan in die Realität gegeben hast. Ich möchte dir danken, Herr, dass es die Wahrheit ist, dass Christus, der erhöhte Christus als König, das Universum regiert. Ich möchte dir danken, dass ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und ich möchte dir danken, dass wir verstehen dürfen, es ist vollbracht. Der Mensch muss nie wieder im Kreislauf von Schuld und Scham versklavt werden, weil er identisch ist mit deinem Sohn. Und so bitte ich für uns, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, du Vater der Herrlichkeit, uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, dich zu erkennen, dich und deine Wahrheit zu erkennen. Und er gebe uns erleuchtete Augen des Herzens, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir von dir berufen sind und wie reich die Herrlichkeit unseres Erbes für uns ist. In Jesu Namen. Und ich pflanze das in jedes Herz, was sich Christus zugewandt hat. Du, der du Christus nachfolgst, nimm diese Identität, die dir vor Zeiten gegeben worden ist, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Und das Evangelium ist dein Evangelium, es ist deine frohe Botschaft und du bist in der Lage, eine intensive Beziehung mit dem allmächtigen Gott zu pflegen und daraus Leben zu gestalten. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Der göttliche Austausch ist bereits vorgenommen. Der ist vorgenommen. Es ist vollbracht. Und dein Reich kommt, Herr, dein Wille geschieht, wie er im Himmel geschieht, so auch auf der Erde. In Jesu Namen. Amen.